Servus. Meine Damen und Herren, darf Sie begrüßen, vor allem unseren Gast, Herrn Professor Spichala, der noch als Zeitzeuge bei uns auftritt. Und zwar deshalb, weil er einen ungeheuer, für mich wenigstens ungeheuer interessanten Lebensweg erreicht hat. Und er gehört einfach hier in dieses Zeitzeugen-Seminar. Er wird gleich natürlich zu sich selber reden, da brauche ich ihn nicht vorzustellen. Aber er hat bereits ein zweibändiges Erinnerungswerk herausgebracht, Kolben, Pleuel und Losungen. Und Sie sehen, ich gebe das mal rum, auf dem Titelbild, nicht wahr, so ein Auto mit einer Losung.
Die Rückseite nicht zu vergessen.
Und die Rückseite nicht zu vergessen. Also das schicke ich mal rum als eine Vorstellung unseres Zeitzeugen, unseres heutigen Zeitzeugen. Wir haben heute vier Protokollanten, die will ich kurz vorstellen. Hier links, etwas isoliert, sitzt Dennis von Spies. Dann haben wir Anne von Spies, Christina Scholz und Friederike Zips. Das sind unsere Protokollantinnen. Es ist so, dass wir die Tonaufnahme transkribieren, abschreiben und Sie bekommen es zur Autorisierung. So wird es dann veröffentlicht. Und nun, denke ich, ist es Zeit. Lieber Herr Spichala, Sie haben jetzt das Wort.
Meine Damen und Herren, für mich kam das einigermaßen überraschend, eine Einladung zu Ihrer Veranstaltung zu erhalten. Ich habe mich auch mal im Internet umgeguckt, wer hier schon war. Also wenn Sie mich dort einreihen, ist das nicht schlecht für mich, möchte ich sagen. Also schönen Dank und ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen auch erfüllen kann. Der Anlass für diese Einladung und die Verbindung zu Herrn Krüger war, dass über die Presse ein Aufruf erging, Verbindungen, die man zur Universität hat und hatte, mal kundzutun. Und ich habe eine Episode, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, ihm mitgeteilt. Naja, und so ergab sich ein Gespräch und so kam es. Ich bin Jahrgang 35, also 75 Jahre alt, also gehöre nicht mehr zu den Allerjüngsten und habe einige Zonen, Zeitzonen überdeckt, die vielleicht andere nicht so kennen. Ich habe also noch 10 Jahre, zwar von 0 bis 10 das Dritte Reich erlebt, aber das letzte Jahr, das 10., dazu komme ich noch, hat doch einige Spuren hinterlassen. Dann habe ich den realen Sozialismus von Anfang bis Ende durchexerziert, also von 45 den Anfängen bis 90 und habe anschließend knapp 10 Jahre drin realen marktwirtschaftlichen Kapitalismus erlebt, im Westen unserer Heimat. Also ich habe nicht den Wenderummel hier mitgemacht, ich bin weggegangen und habe 10 Jahre im Rheinland, in Koblenz gelebt und gearbeitet an der Hochschule. Und auch das hat ziemlich gute Eindrücke hinterlassen. Und nun bin ich seit einiger Zeit im Ruhestand, also Ruhestand nicht, aber Rentner, und versuche nun aus meinem Leben etwas aufzuschreiben, aus meinen Erfahrungen etwas aufzuschreiben, unter anderem das Buch über die Entwicklung des Dieselmotorenwerkes, in dem ich doch einige Jahre zugebracht habe, darzulegen und vieles andere. Ich halte Vorträge zu Technik, historischen Fragen und so weiter und so weiter. Also ich habe mein Tun und ein Punkt darin ist also auch Ihr Seminar und deshalb komme ich gerne her. So, ich bin Rostocker seit Anfang 46. Ich kenne also die Geschichte der Stadt bis auf die 10 Jahre Koblenz aus eigenem Erleben, bin da also kaum größere Zeit weg gewesen dazwischen, bis auf diese 10 Jahre. Zunächst mal meine Verbindung zur Universität, damit das auch klar wird, gleich zu Anfang. Ich habe also hier 11 Semester studiert, von 1954 bis Ende 1959, an der damaligen Schiffbautechnischen Fakultät und mit dem Diplom abgeschlossen Schiffsmaschinenbau. Ich war dann 6,5 Jahre Assistent, auch wieder an der Schiffbautechnischen Fakultät, bis 68 abgeschlossen mit der Promotion. Ich bekam danach noch hin und wieder einen Lehrauftrag, und war auch später mit der damaligen Sektion Schiffstechnik, wie sie dann hieß, durch vertragliche Zusammenarbeit vom Dieselmotorenwerk aus der Forschung heraus über Jahre vertraglich verbunden. Ich sollte dazwischen dann mal Direktor in der Universität wären, also kein Prorektor, aber ein Direktor. Auch dazu komme ich noch, das hat dann mir das Ministerium für Staatssicherheit nicht zugestanden. Und ich habe also viele persönliche Kontakte über die ganzen Jahre. In der Koblenzer Zeit bin ich mit Koblenzer Studenten jedes Jahr nach Rostock gefahren, habe ihnen die ehemalige DDR gezeigt, habe ihnen Rostock gezeigt, habe ihnen das Umfeld gezeigt und bin jedes Jahr in die Universität gefahren, immer in die Technische Fakultät oder wie es nachher auch immer hieß, Ingenieurwissenschaftliche und was die sich da alles ausgedacht haben. Für mich ist das ein Laden und das bleibt das so. Und die Verbindung, es gibt heute noch persönliche Verbindungen in diese Richtung, aber die wären natürlich immer weniger. So, nun zur Autobiografie. Geboren am 14. April 35, Palmsonntag. Man sagt, das wäre was Besonderes. Ich habe das nicht so empfunden. In dem kleinen Städtchen Ketzin an der Havel, das liegt zwischen Potsdam und Brandenburg, wer sich da ein bisschen auskennt, Provinz, also Mark Brandenburg. Mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter war Hausfrau. Meine Großeltern stammen drei Stämme aus der Mark. Das waren die Gromanns, das waren eine Schmiededynastie auf dem Dorf. Das waren die Hinzes, das waren Binnenschiffer und Fischer. Das waren Müllers, die konnte ich nicht identifizieren, davon gibt es so viele. Da lebt doch keiner mehr. Und der vierte war der Spichaller. Das ist interessant, die stammen aus der Provinz Posen, waren preußische Untertanen durch die polnischen Teilungen und nach 1871 Gründung des Kaiserreichs und ein bisschen Auflösung der Bedingungen strömten diese Leute ins Reich, in das Ruhrgebiet. Deshalb gibt es so viele polnische Nachkommensnamen bei den Fußballspielern zum Beispiel oder in das Braunkohlengebiet um Leipzig oder in Berlin und um Berlin. Und meine Vorfahren blieben um Berlin hängen, nämlich in dem Städtchen. Da wurden Tonvorkommen entdeckt, daraus wurden Ziegeleien aufgebaut. Und Rochus, mein Urgroßvater, und Valentin, mein Großvater, haben also in der Ziegelei Ketzin fleißig Millionen Ziegel gestrichen, um Berlin dann aus dem Kran aufzubauen. Das waren also meine Wurzeln. Mein Vater wurde, wie gesagt, Eisenbahner. Das war dann schon übrigens, wenn man so will, sind die Spichallers Migranten gewesen. Aber, und das muss ich sagen, sie haben sich voll integriert, vom ersten Mann an. Es gab keinen preußerischen Preußen als Valentin Spichaller, hat man mir erzählt. Und ein bisschen habe ich davon mitbekommen. Also für mich gelten solche Begriffe wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Disziplin. Ich benutze das Wort Disziplin. Ich stoße bei Jugendlichen völlig auf Unverständnis, aber auch auf Selbstdisziplin. Ohne dem geht das nicht. Aber das nur nebenbei. Das Familienleben bei uns war sehr harmonisch. Mein Vater, wie gesagt, Eisenbahner, wurde zunächst nicht eingezogen als Soldat. Er blieb es bis 1945. Wir lagen aber in dem, wie es so schön heißt, Einflugschneise aus dem Großraum Hannover in Anflug auf die Reichshauptstadt. Da lag Ketzin genau drin und wir hörten also Tag und Nacht die Bomben, Flugzeuge brummen und manchmal fiel auch was raus aus den Dingern oder manchmal wurde auch was abgeschossen. Dann sind wir als Jungs hingeradelt und haben uns die Reste angeguckt. 1945 wurde mein Vater im Zuge der Aktion Heldenklau im letzten Aufgebot in den Volkssturm geschickt und bis nach Grünberg an die Oder gekarrt. Von da aus ist er dann zurückgelaufen und kam dann bis in den Kessel Halbe Prüros Königs Wusterhausen, wenn Ihnen das was sagt. Die letzte große Kesselschlacht südöstlich von Berlin. Dort hatte der größte Feldherr aller Zeiten, meinte seine 9. Armee, das waren 200.000 Mann, völliger wilder Haufen, unter anderem Haufen Volkssturmleute. Die wollten gar nicht kämpfen, die wollten zu den Amis durch. Der Herr General Busse, der dann später in der Bundesrepublik wieder groß den Schnabel aufriss, kam dann mit ungefähr 25.000 von 200.000 zu den Amis. 120.000 kamen zu den Russen in die Gefangenschaft und der Rest blieb in den Wäldern liegen. Dazu gehörte leider auch Richard Spichaller. Im April, am 24. April 1945 marschierte bei uns die Rote Armee ein. Ketzlin liegt, wie gesagt, im Westen. Ein Flügel kam vom Norden, ein Flügel kam vom Süden. Das eine war die ukrainische Front. Ich weiß nicht mehr, jedenfalls in Ketzlin trafen sie sich. Deshalb gab es da auch mal eine Bronzetafel irgendwo, die hat man dann in der Wendezeit geklaut. Und seitdem weiß man das nur noch, wenn man auf solche Karten guckt. Im Juni 1945 kriegten wir Post. 1945 im Juni, ein paar Wochen nach Kriegsende, eine Karte. Da schrieb eine Frau aus Priros, dass sie die Unterlagen von Richard Spichala gefunden hätte. Und meine Mutter sollte doch kommen, wenn sie ihn beerdigen wollte. Und da ist meine Mutter im Sommer 1945 mit mir von Ketzin über Berlin, Königs Wusterhausen, nach Priros marschiert. Wir haben unseren Vater aus dem Wald geholt und haben ihn dann beerdigt. Das war, muss ich sagen, ein ziemlicher Einschnitt, den vergisst man nicht. Und das formt wahrscheinlich auch viele Einstellungen zu dem, was Krieg und Ähnliches ist. Er war so ordentlich, dass er alles, er wurde offensichtlich nur verwundet, hat alles, was er besaß, unter den Stahlhelm gelegt und den Stahlhelm drüber gestülpt. Dann ist er nicht mehr gewesen und die anderen haben das nur den Stahlhelm hochgenommen, haben alles gefunden. Briefe, ich habe zu Hause Briefe, die habe ich als 10-jähriger Junge geschrieben, die hat er behalten, hat sie untergelegt, dann haben wir sie wiedergeholt und ich habe sie noch zu Hause. Das ist auch nicht alle Tage so. So, nun waren wir, saßen wir mit Mutter, mit meine Schwester und ich, die Familie war groß, aber jeder kümmerte sich um sich selber, wir wussten nicht weiter. Und da entsann sie sich, außerdem kam ihr jüngster Bruder schon aus der Kriegsgefangenschaft von den Engländern, der war bei der Marine gewesen, die wurden relativ früh entlassen. Und sie entsann sich, sie hatten noch eine Schwester hier oben in Mecklenburg. Und zwar auf dem Gut Hohenlugow, wer das kennt, bei Sato oder Richtung Bützow, Schwan gelegen. Dort war der Mann meiner Tante, also mein Onkel, Oberschweizer, auf dem Gut. Das Gut wurde auch nicht aufgesiedelt. Die Russen nahmen das zur eigenen Versorgung. Und man lebte eigentlich nicht schlecht. Und man beschloss, dahin zu fahren im Dezember 1945 in einer abenteuerlichen Reise, Onkel, Mutter und ich. Ich weiß nicht, wie viele Tage wir gebraucht haben, von Ketzin über Nauen, Wittenberge, Ludwigslust, Schwerin, Wismar, Neubuko, wo wir da überall rumgekrebelt sind zum Schluss, und das war wieder eine wichtige Erkenntnis, war es nur noch ein Fußweg über einen zerschlammten Dezember-Fußweg von Sato über Vokrent nach Hohenlugow. Und damit war mir klar, war Ketzin für mich passé und dieser Abschnitt war, irgendwie war mir das mit 10,5 Jahre war mir das bewusst. War so. Nun gut. Meine Mutter, mich ließ man dort. Ich besuchte dann die einklassige Dorfschule bei Karl Ehlers. Das war ein Original. In dieser Klasse waren 5., 6., 7., 8. Klasse. Links die Mädchen, rechts die Jungs. In jeder Klassenstufe mal ein Junge, zwei Mädchen oder umgekehrt. Die machten alle fast dasselbe. Ich war in der 5. Ich durfte da also mitmachen. Ein Vierteljahr später, inzwischen war meine Mutter nach Rostock gezogen, hatte wieder geheiratet, weil sie meinte, sie könnte uns nur so durchkriegen. Mit dem Mann meiner Mutter konnte ich mich nie verstehen, deshalb lassen wir das mal zur Seite. Aber jedenfalls, die Familie war wieder in Rostock und ich wurde dann ein Vierteljahr später nach meinen Erlebnissen auf dem Lande und auf dem Gut, deshalb auch noch eine bestimmte Einstellung zum Niveau des Lebens der Gutsarbeiter um diese Zeit. Ich habe das kennengelernt, das war ja nun im Dezember 1945 nicht viel anders als ein Jahr davor. Alle Räumlichkeiten des Gutes, alle Ställe hatten fließend Wasser, aber kein Karten der Gutsbesitzer hatte fließend Wasser. Die mussten alle auf eine Pumpe laufen, jedes Mal von einem Ende zum anderen des Dorfes, 800 bis 1000 Meter mit der Trage oder der Dracht, das die Meckelberger sagt, und zwei Eimer dran, wurde alles Wasser geholt, zum Beispiel. Nicht? Also, da hat sich auch bei mir ein bisschen, nicht weil ich arbeiten muss, darum ging mir es gar nicht. Aber ich habe nicht eingesehen, dass die Schweine und Kühe Wasser aus der Leitung kriegen und wenn wir was brauchten, mussten wir das immer erst holen. Das war doch nicht einzusehen. Aber es musste gemacht werden. Ich kam nach Rostock und kam in die vorstädtische Knabenschule. Das ist das Gebäude am Doraner Hof. Da steht jetzt nur Knabenschule, also das Ding hieß mal vorstädtische Knabenschule. Ich kam aber oben in die Außenstelle Seefahrtschule. Das ist jetzt so ein kleines, grau verputztes Gebäude am Eingang Friedhofsweg. Das war mal eine alte Seefahrtschule und die wurde dann der Schule zugeschlagen und da ging ich dann hin. Ja, später kam ich zur Bauernschule am Kapuzenhof. Wir gingen zum Konfirmandenunterricht. Das war ganz normal. Die Jungpioniere haben uns nicht gestört damals. Und sonst war eigentlich weiter nichts aus dieser Zeit. Ach ja, ich wurde Fischhändler und Schieber. Das war auch interessant. Das Essen war knapp, in der Stadt besonders. Und bei uns im Hause, ich wohnte in der Bremer Straße, von der Karl-Marx-Straße das untere Stück. Dort, die Häuser sind 35, 36 für die Berufssoldaten der Kaserne Tschaikowski-Straße, Tschaikowski-Straße, Kopernikus, war gebaut worden. Und die wurden zum Teil leer durch die Kriegsereignisse, da kriegten wir eine Wohnung. Und bei uns im Hause lebte eine Frau, die hatte einen Bruder, der war Kutterbesitzer in Warnemünde. Der zweigte also vom Soll so viel ab, sie holte das in die Bremer Straße und wir packten das in einen alten Eimer auf dem Fahrrad, in einen alten Rucksack. Und damit radelte irgendeiner, meist ich, mit nachher 11, 12, 13 Jahren, so einmal im Monat nach Hohenlukow. In der Schule kriegt einen Entschuldigungszettel, irgendwas war Oma krank oder gestorben oder ich weiß nicht mehr. Und dann hieß es im Dorf, die Fischkiel ist durch. Und dann gab es für 10 Heringe entweder ein halbes von Butter oder 10 Eier oder so viel Speck oder. Und dann lud ich das wieder ein und dann fuhr ich damit zurück. Dann behielten wir was, dann behielt die Frau was und der Kutterbesitzer war auch zufrieden. Dann hatten wir noch einen im Hause, der hatte ein Motorrad über den Krieg gerettet. Der kam auch gleich aus dem Krieg, der ging zur Landpolizei mit seinem Motorrad und sagt, passt auf Leute, wenn ihr mit eurem Fisch heute fahrt, heute wird da kontrolliert, aber da nicht. Der kriegte dann auch noch ein bisschen was ab und dann kamen wir alle gut über die Runden. 1950 war die 8. Klasse, das war ja damals Schluss der sogenannten Grundschule. Wir machten noch eine Prüfung, fast wie so ein kleines Abitur. Wir kriegten doch eine Gesamtnote. Und nun war die Frage, was tun? Nach dem häuslichen Auffassung sollte ich einen Beruf lernen und raus, also irgendwo zu einem Meister, gleich mit Unterkunft oder in ein Internat. Grund, Geld. Der Mann meiner Frau war Schuhmacher, der verdiente einen Stundenlohn von 1 Mark die Stunde. Bei 200 Stunden Monatsarbeitszeit brachte er also 200 Mark nach Hause, brutto. Für 4 Personen. Das ist natürlich klar, ein Lehrling bekam 30, 35, vielleicht 40 Mark. Das ist für gegenüber 200 ein ziemlicher Anteil. Also war die Frage eigentlich richtig, aber mir gefiel sie nicht. Denn mein Lehrer sagte in der Schule, du machst Abitur, du gehst zur Oberschule. Selbst mein Rektor setzte sich für mich ein und die gingen zu mir nach Hause und bearbeiteten meine Leute, denn sie gaben etwas bekannt, was keiner kannte. Es gab zu der Zeit Stipendien für Oberschüler. Man konnte 30, 40, 45 oder 60 Mark, stellen Sie sich mal gegen 200 Mark Lohn eines Arbeiters vor, man konnte so viel kriegen. Voraussetzung war erstens soziale Lage, dass man überhaupt was kriegte. Und die Höhe ging nach dem Zensurendurchschnitt des letzten Halbjahres. Also anfangs vom 8. Klassezeugnis und dann wurde jedes Halbjahr ausgewertet. Ich will mich nicht loben, aber ich habe von den 4 Jahren Oberschule, also 8 Halbjahre, 7x60 Mark gekriegt. Einmal bin ich verrutscht, da waren es dann nur 45. Das heißt, ich kriegte also die Auflassung, denn wer kriegte schon 60 Mark? Das war kaum, kriegte einer zusätzlich 60 Mark. Das war mehr als ein Lehrlingsgeld, also durfte ich auch zur Oberschule gehen. Hier drüben, große Stadtschule, das war meine Schule. Hier ging ich zur Oberschule und machte auch Abitur. In der Oberschule hatten wir eigentlich wenig ab, so um das Ganze drumherum. Es war, also mir hat es sehr gefallen. Das Einzige war, wir wurden in die FDJ eingetreten. Da kam eines in der 9. Klasse noch ein Lehrer rein und sagt, was habe ich gehört? Ihr seid pervers in der FDJ. Ihr drei nur und die anderen nicht. Morgen werden. Da kam er wieder mit so Zetteln, zack, zack, zack. Die hole ich mir nächste Pause aus und füllt wieder ab. So, und damit waren wir drin. Dann waren wir alle in der FDJ. Na und, so. Ich ging dann viel in einen Sportverein, spielte noch Handball. Das war noch Feldhandball auf grünem Gras an frischer Luft und nicht das, was die da heute machen. Da Kickboxen mit Ball. Tja, die Lehrer in der Schule hier drüben, manchmal einige kamen mir vor wie aus der Feuerzangenbowle, aber das führt hier zu weit. Also, es gab natürlich auch andere. Mein Klassenlehrer war ein Mitglied der SED und aktiver Christ. Er sagte, ich kann das realisieren, ich kann das machen. Das hat, irgendwie hat mich das beeindruckt. Nun war die Frage, Studien oder Berufswunsch, ja auch dann, gegen Ende zu. Und mit einem Mal, ich hatte aus der Kriegszeit noch plötzlich ein Faible gewonnen mit allem, was mit Flugzeugen zu tun hatte. Ich war nicht für Bombenschmeißen, Abschießen, aber das Flugzeug an sich als technisches Gerät, das hat mich interessiert. Aber wo sollte man Flugzeug herkriegen um diese Zeit? Mit einem Mal tauchte in Rostock eine technische Fakultät für Luftfahrtwesen auf. Und zwar im Haus am Vogelsang, wo jetzt die Wohnungsgenossenschaft von der früher Warnowerft drin. Da war unsere Fachrichtung Schiffsmaschinenbau. Davor war die Technische Fakultät für Luftfahrtwesen. Und aus meinem Sportverein war einer, der war da, der erzählte mir das. Ich hin, hab das Schild gelesen, habe ich gesagt, völlig klar, du gehst dahin. Mich interessiert aber nicht die Zelle und die Tragflügel, sondern die Antriebe hätten mich interessiert. Es kam der 17. Juni 1953, bums, war die Fakultät verschwunden. Tauchte nachher in Dresden wieder auf, erst als Institut für Leichtbau, dann im großen Rahmen, bis dann der Flugzeugbau völlig den Abgang machte. Und in diesem Haus tauchte auf die Fachrichtung Schiffsmaschinenbau der Schiffbautechnischen Fakultät. Habe ich gesagt, da gehst du dahin. So einfach war das. Ich hatte dann ein paar Gespräche geführt, mach das, geh in die Technik. Technik interessierte mich sowieso, Schiffbau und dann Schiffsmaschinenbau. Und so kam das dann, 54 Abitur, Bewerbung ging ohne weiteres durch. Ja, und dann, wie gesagt, bis 59 Diplom, Studium. Es war eigentlich bis auf Kleinigkeiten auch nichts Besonderes, was man in dieser Zeit von uns wollte, bisschen GST marschieren und mit dem Luftgewehr rumhampeln und Motorrad fahren auf dem alten Flugplatz von Heinkel, da waren da draußen noch die alten Rollbahnen, da haben wir dann GST Fahrerlaubnis, Führerschein gemacht und so weiter. Das machte doch Spaß. Und außerdem habe ich immer noch meinen Sport gehabt. Also viel war da nichts mit SED, keiner wollte was von uns. Und so wurden wir dann wurde ich dann Diplom-Ingenieur und ich hatte mein letztes Praktikum im Dieselmotorenwerk gemacht. Der Abteilungsleiter fragte, ob ich da nicht einsteigen wollte. Ich hatte nichts Besseres. Das heißt, ich hätte was machen können, aber dann hätte ich wegziehen müssen. Inzwischen war ich verheiratet, wollte ich nicht, meine Frau wollte nicht weg. Also blieben wir hier und ich marschierte ins Dieselmotorenwerk. Am Anfang Januar 60 habe ich dann dort angefangen. Ich erfuhr, dass dieses Motorenwerk hatte drei Konstruktionsbüros. Und zwar eins für Kleinmotoren, eins für Mittelmotoren, eins für Großmotoren. Die Großmotoren wurden auf Basislizenz von der Firma MAN aus Augsburg gebaut. Und in diesem Büro war ich gelandet. Die Arbeit schien nicht sehr ergiebig zu sein, wenn man Lizenzunterlagen durchschauen auf betriebliche Bedingungen hin um, vielleicht ein bisschen anpassen. Aber mit einmal hieß es, wir entwickeln selbst einen eigenen großen Motor. Ich muss nur noch sagen, Lizenz, warum übernimmt ein Betrieb eine Lizenz? Warum macht er das nicht selbst? Die Lizenz macht er aus drei Gründen. Erstmal spart die Lizenz ihm Entwicklungszeit und Entwicklungsrisiko, Entwicklungskosten. Denn das DMR hatte keine Erfahrung mit den großen Dingern, die hätten also mit einem weißen Stück Papier anfangen müssen. Das dauert dann Jahre, bis man selber sagt, wir haben jetzt was Eigenes und ob es dann funktioniert, weiß man auch noch nicht so richtig. Das Zweite ist, mit der Lizenz habe ich ein Produkt, das der Kunde kennt, nach dem Motto, wo MAN dran steht, ist MAN drin, also den kaufe ich. Und ob da noch DMR dazu dran ist, das ist nicht weiter schlimmer. Aber Hauptsache, es steht MAN dran. Und das Dritte und das Wichtigste, die MAN hatte ein weltweites Servicenetz. Da konnte jeder Kunde nachher mit dem Schiff hin und sich Ersatzteile kaufen. Das DMR wäre völlig unmöglich, wäre gar nicht imstande gewesen, nur näherungsweise so viel Geld aufzubringen, um weltweit Stützpunkte einzurichten, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich mit Ersatzteilen zu versorgen. Also das sind ganz wichtige Gründe, die dazu geführt haben. Aber wie gesagt, wir wollten nur was Eigenes machen, und zwar in Abstimmung mit den Polen. Die machten nämlich auch noch Lizenz, aber eine andere. Und die Sowjets machten auch eine Lizenz, aber auch noch eine andere. Und nun haben die 30 irgendwann mal getroffen und hießen, jetzt machen wir gemeinsam was und jeder nimmt eine Größe. Oh, das ging gut los. Es war ja so, in der Zeit waren die Ingenieurkader, die Ingenieurschicht war durch die Fachschulingenieure noch von der Kriegszeit her geprägt. Diplom-Ingenieure, wie wir nun ankamen, waren selten und für die neu und jeder fürchtete um seine Position. Die mauerten also, ja, dann macht ihr das mal schnell, Entwicklung, das war sowieso nicht ihr Zeug. So, und dann hatte jeder seins und wir haben uns nicht weiter gestört. Aber nach einem halben Jahr war Schluss und die Entwicklung wurde eingestellt. Warum, das habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Jedenfalls, es ging dann also praktisch die einfache Arbeit wieder los. In dieser Zeit des Betriebes gab es natürlich politische Anforderungen. Es ging dann los, Eintritt in die SED, abgelehnt. Reserveoffizier bei der Armee werden, abgelehnt. Das werden, abgelehnt. Bis auf eins konnte ich nicht mehr ausweichen. Luftschutz, das war also unter dem Siegel Zivilverteidigung, so Luftschutzschulungen zu machen. Ein Quark. Nachdem man immer gesagt hat, wie gefährlich die Atombomben sind, musste ich also praktisch erzählen, die Dinger sind eigentlich nicht weiter gefährlich, es sei denn, man steht direkt drunter, wenn sie runterfallen. Also ich will es mal ein bisschen übertreiben, aber wie gesagt, Freunde, so einen Quatsch erzähle ich hier nicht. Entweder ihr schreibt das richtig rein oder ich erzähle das nicht mehr. Also schon gab es den ersten Krawall, aber naja, es wurde dann auch eingestellt und... So, aus dieser Sicht heraus möchte ich Ihnen mal, wenn ich nun den Betrieb angesprochen habe, etwas sagen, was mir später bewusst geworden ist, aber hier einschieben sozusagen als Zeitzeuge. Welche Rolle spielte ein Betrieb im Sozialismus für den, der dort tätig war? Es war natürlich eine Stätte, wo man Geld verdiente, wo man arbeitete, Geld verdiente und irgendwas machte, um ein Model fertig zu kriegen. Der Betrieb war aber viel mehr. Und ob nun jeder alles so gemacht hat, wie ich das jetzt sage, weiß ich nicht, ob es so einen gibt. Aber er hätte theoretisch alles machen können. Es ging los, der Neugeborene kam in die Betriebskinderkrippe, dann in den Betriebskindergarten, dann wurde er eingeschult und er bekam in seiner Klasse eine Schulpatenschaft einer Patenbrigade des Betriebes und seine Schule insgesamt war Patenschule des Betriebes insgesamt. Im Schulunterricht gab es die Fächer Unterrichtstag in der Produktion und UTP und Einführung in die sozialistische Produktion, ESP, die wurden im Betrieb abgehalten. Dann ging er in die Berufsausbildung, in die Betriebsberufsschule. Er machte dort die vormilitärische Ausbildung unter anderem, war dann Jungfacharbeiter und ging dann zur Armee. Dort wurde er vom Betrieb betreut als Armeeangehöriger. Und er musste sich der Werbung zum Zeitsoldaten, also mindestens 3 Jahre, und die vom Betrieb aus gemacht werden musste, unterziehen. Er wurde, wenn er wiederkam, vielleicht zum Studium delegiert. Eine Delegierung zum Studium war sehr wichtig und half über vieles hinweg. Er konnte eine sozialistische Eheschließung machen. Er konnte sich dann fortbilden als Meister oder in anderer Beziehung an der Betriebsakademie. Er bekam über die Arbeiterwohnungsgenossenschaft des Betriebes eine Wohnung. Er konnte im Betrieb einkaufen. Er konnte im Betrieb Dienstleistungen wahrnehmen. Er konnte zum Friseur gehen, sowas gab es mal eine Zeit lang. Er konnte zum Schuhmacher, zur Sparkasse gehen und so weiter und so weiter. Er kriegte einen Ferienplatz über den Feriendienst des Betriebes der Gewerkschaft. Die Kinder fuhren in ein Kinderferienlager des Betriebes. Das Betriebsambulatorium oder die Betriebspoliklinik sorgte für seine Gesundheit. Er bekam eine Kur, wenn es drauf ankam, vom Betrieb. Sportbetriebe in der Betriebssportgemeinschaft, Kultur, Theateranricht, Bibliothek, ein Chor oder irgendwie Laienspiel wurde über den Betrieb organisiert. Er kam in die Gesellschaft für Sport und Technik für militärische Ausbildung, in die Kampfgruppe, in das Reservistenkollektiv, in die Zivilverteidigung. Alles im Rahmen des Betriebes. Selbst im Verkehrswesen war der Betrieb tätig, er bildete ein Verkehrssicherheitsaktiv, machte Verkehrsschulungen und nahm sogar Durchsichten an PKWs im Sinne TÜV vor. Die Justiz war im Betrieb über die Konfliktkommission und wenn er dann alt war, dann kam er in die Veteranen-AGL und ging dann immer zu Veteranenfeiern. Also von der Wiege bis zur Bahre war der Betrieb eine Einrichtung, wo sich einer praktisch ständig betätigen konnte. ...1961 bekam ich ein Angebot, als Assistent zurückzugehen an die Fakultät. ...13. August 1961, ein entscheidendes Datum, die Grenze war dicht. Jeder konnte nicht mehr so, wie er wollte, und die anderen konnten jetzt erst recht. Das war also ein Punkt, wo mir klar gemacht wurde, wo der Hammer hängt. Es war nämlich so, ich war ja nun langsam etwas älter geworden, aber immer noch formell in der FDJ und sollte nur immer mit jungen Lehrlingen da durch die Gegend hüpfen. Das war mir also schon nicht mehr so richtig passend und ich wollte austreten, ganz offiziell in Ehren verabschiedet werden und austreten. Das nahm man mir so übel, dass man mir eine fürchterliche Beurteilung hinterher schickte. Die landete auf dem Tisch des damaligen Prorektors für wissenschaftlichen Nachwuchs und der hatte weiter nichts zu tun, als mich und meinen zukünftigen Chef zu einem Gespräch zu laden. Da hat er mich dann erstmal so zusammengefaltet, dass mir wohl einfiele, Fachmann zu sein, aber die Politik machen andere. Das wollte er mir hiermit klar machen und er erwartete und so weiter. Wir waren dann nachher entlassen, ich wurde auch eingestellt. Aber er rief noch nach, wir werden dich beobachten. Ich habe davon nicht mitgekriegt, vielleicht hat er das auch nicht gemacht. Aber es war ein Zeichen, ab 13. August, es geht andersrum. Die Zeit der Assistenz, was macht ein befristet eingestellter Assistent? Er muss eben Übungen machen, Seminare, Labor und was ich weiß ich alles. Er muss Studienarbeiten betreuen. Und Exkursionen machen und so weiter. Nun war das allerdings so, und mein Laden hatte keine vernünftige Forschungskonzeption. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Fachrichtungen, wo man sagt, wenn man ankommt als Assistent, macht der Chef die Schublade auf und legt ein 10. Promotionsthema auf den Tisch, guckte uns unser Chef nur groß an und hatte nichts. So, und dann haben wir uns hingesetzt, die Assistenten haben gesagt, was nun? Bleiben wir jetzt hier 5, 6, 7 Jahre und gehen so wieder raus, wie wir reingekommen sind, dann können wir gleich wieder gehen. Dann sind wir Jungingenieur im Betrieb mit 7 Jahren Verlust gegenüber den anderen. Oder aber wir suchen uns selber was und überzeugen unsere Herren und sehen zu, dass wir durchkommen. Und genauso haben wir es gemacht. Selbst ist der Mann, das war ja nachher die eine Devise, die ich mir habe angeeignet. Wir haben dann eine Themengruppe sogar gefunden, aber er musste erst davon lange überzeugt werden. Aber es ging nachher und 68 war dann die Sache abgeschlossen. Auch an der Fakultät gab es keine politischen Anforderungen. Man machte ein bisschen Gewerkschaftsarbeit und man machte ein bisschen auf Kollektiv, ein bisschen gemeinsame Ausflüge oder mal irgendwas besuchen und sich drüber unterhalten oder auch mal eine Sause, aber irgendwas Besonderes. Muss ich sagen, weder in der Oberschule noch im Studium, abgesehen von dem ersten kurzen Abschnitt Betrieb, auch an der Fakultät. Es herrschte eigentlich überall noch relative Ruhe, aber es zeigten sich die ersten Anzeichen der sogenannten dritten Hochschulreform 68. Ich musste noch ein paar erste statistische Ausarbeitungen machen. Ich hatte ja nachher meine Arbeit abgegeben und nicht mehr viel zu tun. Da musste ich schon erste Vorarbeiten machen für die sogenannte dritte Hochschulreform. Die Frage war, was nun? Und da muss ich sagen, inzwischen gab es ja in der Wirtschaft oder in der gesamten Gesellschaft die Ulbrichtsche Losung des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft. Kybernetik, Heuristik, EDV und alle diese schönen Sachen waren Wissenschaft des Produktivkraft. Ich muss mal dazu sagen, mein Verhältnis, ich habe überhaupt kein Verhältnis zu Ulbricht, aber mein Verhältnis zu seinem ganzen Tun ist so, ich habe mal gelesen, es gibt verschiedene Ulbrichts und das glaube ich auch. Er war ein Stalinist, aber er ließ sich auch überzeugen, dass dieses strenge Wirtschaftssystem, das die DDR analog der sowjetischen Seite in den ersten Jahren praktiziert hat, nicht zum Erfolg führt. Und er ließ ein neues System erarbeiten, von dem die Russen sagten, wir verstehen sogar die Vokabeln nicht mehr. So groß war der Widerspruch geworden, worauf sich Herr Apel dann auch erschoss. Mit diesem Selbstmord von Apel als Chef der Ökonomie ging daher die Sache schon ein bisschen ins Wanken, aber er blieb noch dabei und man kann über die Losung überholen, ohne einzuholen, lästern. Natürlich kann man lästern. Aber wenn man sich da richtig mal dahinter klemmt, heißt das, wir müssen mal einen qualitativen Sprung machen und nicht nur hinterher hecheln. Wenn man das so ausdeutet wird, gibt es einen Sinn. Das heißt, die gesamte Wirtschaft sollte sich mal etwas schlagartig nach vorn bewegen. Und zu allem hatten wir in dieser Zeit im Schiffbau der DDR, in der VVB-Schiffbau in der Dobberner Straße, da wo jetzt Haltestelle Kapuzenhof etwa, wo jetzt dieser Neubau ist, auf der nördlichen Seite, stand früher so ein gelblich-braunes Gebäude, früher Möbelhaus, Möbeltischerei Klinkmann, wurde dann zum VVB-Gebäude umgebaut. In diesem Gebäude saß ein Generaldirektor Alfred Dutschers. Ein Mensch mit einem Wahnsinnspotenzial, mit einer Wahnsinnsbegeisterung konnte er auch erzeugen. Also er war ein völliger Anhänger von Ulbricht. Er sagt, ich führe das auch ein, er kriegte dafür auch gleich einen Nationalpreis. Und nun ging das los. Der Schiffbau sollte seine Leistung steigern, bis zum geht nicht mehr. Natürlich auch alles andere, was dazugehörte. Er lief los, das DMR gehört wohin? VVB, Dieselmotoren, Pumpenverdichter, sitzen alle, habe ich keinen Zugriff. Rumps, die Katz war das DMR-Mitglied in der VVB Schiffbau und er konnte direkt anweisen. Das kriegte Alfred alles hin. Ulbricht kam jedes Jahr, in dieser Zeit Ostseewoche, zur Ostseewoche kam jedes Jahr in die VVB Schiffbau, besuchte jedes Jahr einen Betrieb. Das heißt, Alfred Dutschers konnte ihm jedes Jahr was erzählen und jedes Jahr bitten, dass er irgendwas kriegen konnte. So muss man sich die Verhältnisse vorstellen. Und nun kommt Spichalla und überlegt, wohin er geht. Da sagt einer, geh zum DMR, da ist was los. Die sollen ihre Produktion verdoppeln. Zweite Lizenz, diesmal von Sulzer. Und der Betrieb wird doppelt so groß. Da sind doch Möglichkeiten. Ich hin. Jawohl, das machen wir. Ja, nun komme ich dahin und sitze da an einem Tisch und das eines Tages klopft. Und ein Mensch stellt sich neben mich und sagt, guten Tag, ich heiße Schmidt, ich bin hier der Parteisekretär in diesem Betrieb. Den kannte ich gar nicht. Sagt er, pass mal auf, du bist der und der, habe ich gehört, ja. Ah, Doktor, ja. Oh, gut, ja. Naja. Also ich sagte, pass mal auf, ich will dir mal Folgendes erzählen. Du kannst auf diesem Stuhl sitzen bleiben, dann bist du Spezialist, dann machst du schöne Aufgaben und die Sache hat sich. Wenn du aber mehr willst, wenn du mitentscheiden willst, wenn du mitberaten willst, dann musst du dich dazu bekennen, zu denen, die dazu berufen sind. Das sind wir. Also überleg dir das. Das war doch ein Wink mit so einem Zaunpfahl. So ungefähr, sieh zu, dass du herkommst und die Sache hat sich. Und nun, ja, was denn tun? Nun, zu Hause, da haben wir andere gesagt, da gibt es überhaupt keine Frage. Und schwupp, war ich Mitglied der SED. Ganz einfach. Ich hatte mir nun ausgedacht, dass man da nun große Fragen diskutieren kann. Ich war darin, um Strand zu stehen und Befehle auszuführen. Und wenn das nicht fruchtete, kriegte man einen Parteiauftrag. Wo ein Genosse ist, da ist die Partei. Das heißt, du hast überall so zu wirken, als wenn. Hier werden keine großen Fragen gestellt. Die kannst du dir alleine beantworten. Hier werden Aufgaben gelöst. So ging das dann los. Ja. Und da, das war nun nachher 69, 71 war ja der nächste Fünfjahrplan dran, also musste ein Parteitag kommen, also wurden die ganzen Parteigremien neu gewählt. Schwupp, war ich Mitglied der Parteileitung des DMR. Ich wusste gar nicht, wie schnell das geht. Aber das war eben alles unter der Überschrift Wissenschaft ist Produktivkraft, ein promovierter Ingenieur, mit dem kann man jetzt als Mitglied der Parteileitung natürlich durch die Gegend ziehen. Jetzt wieder ein Einschub. Die SED in der DDR war nicht üblicherweise eine Partei, wie wir sie heute kennen. Man sagt allgemein, 5% einer Bevölkerung sind politisch interessiert. Das wären in der Bundesrepublik bei über 80 Millionen etwa 4 Millionen Bürger, die politisch interessiert sind. Und davon etwa die Hälfte politisch aktiv, das heißt Mitglied einer Partei, Mitglied eines gewählten Gremiums, eines Parlaments, einer Gemeinde oder. So ungefähr sind die Relationen, plus, minus. Die DDR hatte 17 Millionen Einwohner und 2,3 Millionen Mitglieder der SED. Das heißt, jeder sechste Erwachsene war Mitglied dieser Partei. Das hat also mit einem, sagen wir, üblichen Parteiensystem überhaupt nichts zu tun. Nebenbei gesagt, das Dritte Reich hatte bei 60 Millionen Deutschen, hatte die NSDAP eine Partei mit 10 Millionen Mitgliedern. Davon waren 5 Millionen aktiv. Die anderen waren zum Teil gestorben. Also scheinbar müssen solche Systeme ein Parteienregime aufbauen, um sozusagen flächendeckend die wichtigsten Positionen damit zu bestücken und darauf direkt Einfluss zu haben. Dann wird nämlich klar, was dieses System mit diesem werben sollte. Und es wurde ja zielgerichtet geworben. Es konnte ja nicht Müller, Meier, Schulze kommen und sagen, jetzt will ich Mitglied in der SED werden. Nein. Einmal waren Frauen und möglichst mit dem Bildungsgrad gefragt. Dann waren wieder junge Ingenieure gefragt. Dann waren wieder ganz andere, dann waren wieder mal Wissenschaftler gefragt. So wurde zielgerichtet gearbeitet und nicht irgendwie, dass da jeder hinkommt, der da hin wollte. So was gab es gar nicht. Das heißt also, man muss sich darüber überhaupt kein falsches Bild machen. Das war eine Erscheinung, die, ob man nun als Einzelner wollte oder nicht, die lief so ab. Und ich sag mal, unter denen, die so auf meiner Ebene waren, war das letztlich eine Selbstverständlichkeit. Als Mitglied der Parteileitung im DMR habe ich erlebt, dass jede kleine Kaderveränderung musste über eine Vorlage in dieser Leitung behandelt werden und dort wurde entschieden, ob der Kollege Meyer Gruppenleiter im Einkauf wird oder nicht. Da war nichts mit freiwillig und sich selbst überlassen. Also das musste man schon beachten. Die Arbeit, die dann im DMR einsetzte, war die schönste, die ich eigentlich erlebt habe, die fachliche Arbeit. Ich wurde Mitglied, danach ja Leiter einer jungen Truppe, die sollte die Forschung, die Entwicklung neu aufbauen. Wir konnten uns auch Personal etwas entwickeln und hatten die Aufgabe, kann dieser Betrieb einen Motor selbst entwickeln und bauen, der eine Leistung von 1000 PS pro Zylinder hat. Und solche Aufgabe ist ja mit Entwurfsarbeiten, mit Berechnungen, mit Versuchen, mit Wiederberechnungen, Neuentwürfen, mit Diskussionen hin und her verbunden. Und wenn man sich dann noch junge, unverbrauchte Leute einstellen darf, ist das natürlich eine wunderschöne Sache. Das ging auch anders weiter. Ich wurde Reisekader auch ins NSW. Man bekam ja zwei Pässe, einen in die Richtung, einen in die Richtung. Ich kriegte plötzlich zwei. Ich kam um 1970 sogar dreimal in den Genuss, das sogenannte nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet zu betreten. Einmal zu Sulze in Vorbereitung einer neuen Lizenz, einmal zu einem großen Motorenkongress CIMAC in Stockholm und einmal zu einer Veranstaltung in London. Also ich schwebte in allen Sphären, mir machte die Arbeit Spaß, ich wurde anerkannt, ich durfte mir die Welt anschauen und durfte diskutieren und Absprachen treffen, das war doch eine feine Sache. Dann kam plötzlich eine Sache dazwischen. Ich kriegte einen Hinweis, morgen früh um 7 beim Generaldirektor im Zimmer. Ich wusste ja nicht, wie der aussieht zu der Zeit, ich hatte ihn noch nie gesehen, wusste nur, wie er hieß und etwa, wo er saß. Ich dahin. Da saßen nur drei Leute in seinem großen Zimmer. Guten Tag, ich heiße Alfred. Das war das Erste, so wurde ich empfangen. Da war die Sache schon klar. So, pass mal auf, sagte er. Ich will dir mal was erzählen und du hörst schön zu und dann frage ich dich. Und dann hat er einen Monolog gehalten von 2 Stunden. Immer um seinen Tisch rum. Es war damals eine Technik etwas im Kommen, der Wankelmotor, wer den mal gehört hat, den Begriff. Das ist ein Rotationskolbenmotor. Herr Wankel saß während der Nazizeit in der deutschen Luft- und Raumfahrtbereich in Adlershof und hat solche Dinge als Verdichter, als Gebläse entwickelt und kam auf die Idee, daraus auch andersrum einen Motor machen zu können. Das ging nach dem Krieg. Und es gab einen Automotor, es gab einen für ein Motorrad und die Japaner bauten und NSU baute und eine Feuerlöschpumpe und selbst Trabant holte sich eine Lizenz. Es fuhren Trabanten auf der Autobahn mit Rotationskolbenmotoren und Alfred Dutschus guckte ganz und er war nun von der Ulbrichtschen Linie erfasst und hat gesagt, hier ist ein Anlass für einen Durchbruch. Und er ließ, und das war richtig, eine Patentrecherche machen und plötzlich nahm die Zahl der Patentanmeldungen auf diesem Gebiet auch für größere Anlagen zu. Ein untrügliches Zeichen, da ist was im Busch. Und das alles hat mir Alfred in 2 Stunden erzählt. Und dann blieb er vor mir stehen, so, und sagte zu mir, sag mal, ist das physikalisch richtig, was ich gesagt habe? Physikalisch richtig. Physikalisch kann ich auch was erläutern, damit kann ich zum Mond fliegen. Deshalb kann ich das immer noch nicht. Also die Frage war geschickt gestellt. Spichalla antwortet, physikalisch ist da nichts dagegen zu sagen. Aber ob das konstruktiv, das habe ich nicht gefragt. Also ist die Sache klar. Er setzte eine Arbeitsgruppe von über 40 Leuten sofort ein, Standort DMR, er holte alle Werft- und Betriebsrektoren zusammen, verdonnerte die, das zu machen, mit Sicherheitsbestimmung und Gitter vor der Tür und. Dann kam er angesegelt hielt eine flammende Rede, als die alle zusammen waren, aus den verschiedensten Betrieben, und setzte nun voraus, wenn wir das schaffen, also Genehmigung für Häuserbauten, Autos außerhalb der Reihe, Gehaltserhöhung, Riesenprämien, Intelligenzrenten, kein Problem. Da sind sie natürlich alle losgewetzt und haben gearbeitet wie die Kümmeltürken. Ich kriegte eine Untergruppe Arbeitsprozess, also die inneren Prozesse. Und das wurde nichts. Ich kriegte selbst theoretisch keinen Nachweis geführt, dass das Ding dicht zu kriegen ist. Und nach einigen Wochen musste ich zu meinem Oberboss und sagen, liebe Freunde, ich muss erklären, ich komme nicht klar. Ich kriege das Ding nicht dicht. Schreib das zusammen und gib das ab. Nun hatte sich an anderen Stellen auch schon gewisse Geschichten ergeben, aber er war natürlich auf der anderen Seite so, wie gesagt, 71 war der Parteitag, zu diesem Anlass waren immer Geheimausstellungen geplant, wo den Genossen, Delegierten irgendwas schon gezeigt wurde, was kein anderer zu sehen kriegte. Und Alfred ließ schon Modelle von den Dingern, Ansichtsmodelle bauen. Da musste man zwar dran kurbeln oder so ein kleiner Elektromotor hat das betrieben, aber das war natürlich was, da bewegte sich was. Und jetzt kam einer an und sagte, das geht nicht. Naja, jedenfalls der Absturz war natürlich auch entsprechend. Und es wurde dann plötzlich alles eingestellt. Unsere Arbeit wurde dann, das war auch wieder typisch Stuttschuss, aufgeziegelt. Jetzt macht ihr nicht einen Motor von 1000 PS pro Zylinder, von 2000. Naja, ich will das nicht weiter ausbauen. Das war so eine Schlussreaktion. Auch das ging bald in die Hose. Und damit war die Sache auch zu Ende. 71 wurde Ulbricht abgelöst, bekanntlich auf dem 8. Parteitag. Und die Honecker Linie war natürlich Schluss mit diesen ganzen Sachen, sondern wir haben eine andere Aufgabe zu erledigen. Die Folgen davon waren, dass in der Folgezeit vor mir eine ganze Strecke Köpfe rollten. Also dem Dutschus hatte man dann diese Arbeitsgruppe, die ja einen Haufen Geld gekostet hat, 40 Mann, halbes Jahr. Und der hatte aber noch mehrere, sondern ähnliche Truppen für andere Aufgaben ausgelöst. Dem machte man also den Vorwurf der falschen Orientierung und er wurde abgelöst als General. Er floh aber nicht auf den letzten Arbeitsplatz irgendwo in einem Betrieb hinten in der Ecke, sondern da er inzwischen mit Hilfe vieler Genossen promoviert hatte, wurde er als Dr. Dutschus Professor an der Schiffbautechnischen Fakultät. Da hat er dann fast in demselben Stil weitergemacht, aber er hatte keinen Einfluss mehr direkt auf die Industrie. Mein Betriebsdirektor war plötzlich verschwunden, der war auch nicht mehr da. Mein Fachdirektor war weg und wir hatten im Motor, ich war ja Abteilungsleiter, wir hatten zwei Hauptabteilungen, einmal für die Reihenentwicklung, einmal für die Serie, auch die waren weg. Und der nächste war ich, ich war da. Und das war natürlich für einige, die dem Ganzen nicht mehr trauten, denn Spichala gehörte ja zum inneren Kreis, der war mal in dieser Geheimberatung. Wieso ist der denn noch da? Die anderen sind alle weg. Tja, und nun kam Folgendes dazwischen. Mein Direktor wurde einer Überprüfung durch die eine angebliche Parteiuntersuchung unterzogen. Man stellte natürlich fest, dass er als Dutschus als Enger auch nicht tragbar ist. Wie gesagt, er war dann weg. Aber er sollte zur Parteischule gehen. Nun kann man aber nicht einen zur Parteischule schicken, den man gerade in die Wüste geschickt hat. Und hingehen und die Stelle abmelden, das trauten sich die werten Genossen auch nicht. Also nahmen sie sich den Nächsten, also wurde ich gerufen, du gehst zur Parteischule. Ich nicht. Du gehst zur Parteischule. Sag ich, was kriegen die dafür Geld? Ja, da kriegst du Stipendium halb so hoch wie dein Gehalt. Aber ich nicht. Ja, da kriegst du eine Leistungsprämie, da ist die zweite Hälfte drin. Was soll ich da noch sagen? Also ging ich 10 Monate nach Lüttenklein in das Rote Kloster, wo jetzt das Finanzamt drin ist. und habe den Marxismus-Leninismus studiert. Und da habe ich gesagt, du gehst hin, vielleicht kannst du da Fragen stellen. Ja, da bin ich aber richtig aufgelaufen. Wenn es dort nicht, dort war es üblich, irgendetwas, was offiziell verkündet wurde, buchstabengetreu wiederzugeben. Also die Scholastik früher muss dagegen ein Kindergarten gewesen sein. Und wenn man das mitkriegt, dann kann man sagen, ihr könnt mich mal. Man klappt dann die Ohren runter und sagt, machen wir alles und lebt. Man lebt herrlich und ich habe mich richtig erholt. Ich konnte mit Mühe und Not verhindern, dass ich in das goldene Buch der Bezirksleitung eingetragen wurde. Als hervorragender Absolvent, da kam ich noch gerade so drum rum. Da musste ich noch irgend so ein Ding drehen, damit es also nicht dazu kam. In meiner Abwesenheit vom Betrieb hat dann einer der EMs, die um mich herum tätig waren, von denen ich bis dato gar nie was ahnte, auch später nicht, diese ganze Einstellung, die er mir gegenüber hatte und die Vorbehalte und alles das, was sich bei ihm angesammelt hatte, nicht widerstehen können, einen Bericht an seinen Führungsoffizier einzureichen. Und daraus wurde ein sogenannter Entstehungsbericht und aus dem Entstehungsbericht wurde ein Maßnahmeplan und aus dem Maßnahmeplan wurde eine operative Personenkontrolle. Aufgrund dieser Tatsache stand ich 5 Jahre lang unter der ständigen Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit, ohne es natürlich erst noch zu wissen oder zunächst auch nur zu ahnen. 30 EMs aus allen Bereichen, unmittelbar bei mir am Tisch, aber auch im Weiteren, hatten also weiter nichts zu tun, als alles, was sie irgendwie erwähnenswert fanden, aufzuschreiben und mitzuteilen. Auf der anderen Seite bekamen nach dem Maßnahmenplan, den ich inzwischen habe, natürlich die EMs von ihren Führungsoffizieren ganz gezielte Aufträge, was sie bei mir rauskriegen sollten. Weil gerade der Begriff EMs und MFS fiel, mache ich einen Einschub. In welcher Form war das Ministerium für Staatssicherheit im Betrieb? Das Ministerium für Staatssicherheit war in einem Betrieb wie feucht vertreten. Erstens mal gab es ganz offizielle Leute, die dort tätig waren, man wusste, man kannte die, man wusste, wo die saßen, die hatten sogar eine Nummer im Telefonverzeichnis MFS sowieso. Die liefen mal rum und hatten mal dies und das zu erledigen und die störten auch nicht weiter. Mal, sie hießen sie, du sollst mal in die August-Bebel-Straße kommen, da will der Genosse sowieso was wissen, da musste man dahin. Oder er sagte, der kommt mal zu dir, na, da musste man sich eine Stunde Zeit. Das war die eine Seite. Die andere Seite waren die EMs. Also erstmal die von der Bezirksverwaltung, mit denen hatte man also selten zu tun. Das Schlimmste waren die EMs, das heißt von der Basis her, von den Kollegen um einen herum, waren so und so viele Leute, hatten sich verpflichtet und wurden nun beauftragt, hochkonspirativ alles Mögliche zielgerichtet zu ermitteln. Die wussten in der Regel auch gar nicht, vielleicht gar nicht mal, wohin das zielte. Sie kriegten ihre Aufträge und machten das. Und dann gab es noch eine Kategorie, die kam von oben in den Betrieb. Zu irgendeiner Zeit wurden eingesetzt sogenannte Inspektionen als sogenannte Sicherheitsabteilung der Betriebsdirektor, also das ging beim Minister los, Generaldirektor, Betriebsdirektor. Jeder hatte eine Inspektion zur Seite und einen Inspektionsleiter. Diese Inspektionsleiter waren nach offizieller Lesart Leute des Betriebes. Aber sie waren Offiziere im besonderen Einsatz, OIBEs. Sie waren Stasi-Offiziere, die neben den Betriebsdirektoren saßen, und zu allen Vorgängen aus der Sicht von oben unmittelbaren Zugang hatten. Also alle Postein- und Ausgänge, alle Beratungen konnten sie teilnehmen, alle Schriftstücke einsehen. Und dieses System und das von unten der EMs und dann auch die seitlichen von den Offiziellen machte also jeden Betrieb dreidimensional, gläsern und durchsichtig in jeder Hinsicht. Da konnte man machen, was er wollte. Warum machten die das? Das war ganz einfach. Das MFS, müssen Sie sich vorstellen, aus heutiger Sicht ist eine Zusammenfassung des Bundeskriminalamts, des Amts für Verfassungsschutz und des Bundesnachrichtendienst, das heißt also Ermittlungsbehörde, Innengeheimdienst, Außengeheimdienst und das Ganze unter der Fahne Schwert und Schild der Partei. Vor Mielke, die Ministerien, die Minister für Staatssicherheit, waren noch der Meinung, sie mussten, wenn irgendwas war, und ich will ja nicht verkennen, dass es durchaus mal Sabotage oder was gegeben hat, will ich gar nicht in Zweifel ziehen, aber nicht von mir. Aber woanders sicherlich war das so. Und wenn man heute die Literatur liest, findet man da Beispiele. Die anderen waren der Meinung, wenn sowas auch nur in Anflügen zu sehen ist, müssen wir hin und das unschädlich machen. Mielke sagte, nee, wir machen das ganz anders. Wir suchen nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir legen über den Heuhaufen ein Netz und verhindern, dass durch dieses Netz irgendwas in den Heuhaufen eindringt. Und weil er dieses Netz spannte, brauchte er 100.000 Hauptamtliche und 200.000 nebenamtliche Leute. Sein Titel Armeegeneral, das war nicht von umsonst. Wer 300.000 Mann befehligt, der hat mehr als eine Armee. Ich mache das mal ein bisschen lax, aber so war das. Und dazu kam noch Folgendes. Mielke hat erfunden, es gibt PID, politisch-ideologische Diversion. Das heißt, der Gegner draußen beeinflusst die DDR-Bevölkerung ideologisch und begeht Diversion. Die Bevölkerung ist dafür empfänglich. Und nun gilt es, diese Diversion zu verhindern, vor allen Dingen die Zentren ausfindig zu machen. Er suchte immer die Zentrale für die PID. Bloß er fand sie nicht. Es gab die nämlich gar nicht. Und folglich wurde zum einem Zentrum für politisch-ideologische Diversion der Rüstungskonzern MAN ernannt. Und der MAN-Konzern hatte vertragliche Beziehungen mit dem DMR. Das heißt, unsere vertraglichen Lizenzbeziehungen waren für die Staatssicherheit das Einfallstor des Kapitalismus in den Sozialismus. Das musste regelrecht durch X-Kräfte abgesichert und dicht gemacht werden. Und in diesen Hexenkessel bin ich freiwillig reingestiegen, das müssen Sie sich mal vorstellen, ohne das zu ahnen. Also, so war die Lage, dass das natürlich dann im Laufe der Zeit sich bemerkbar macht, ist doch völlig klar. Wenn Sie von 5, 6, 7, 8 Leuten, die laufen oder in Abständen bei Ihnen am Tisch zur Beratung sitzen, mindestens die Hälfte IEMs ist. Die wissen, dass mit mir was ist, deshalb müssen sie mich auskundschaften. Dann ist ihr Verhältnis mir gegenüber nicht mehr so wie früher. Und selbst merkt man das. Zwar nicht sofort, aber irgendwie merkt man, da ist was. Da ist eine Distanz und das war also durchaus nicht zu übersehen. Ja, jetzt kam noch Folgendes dazu. Wir hatten im Betrieb parallel zu meiner Arbeit, die Serie hatte den Auftrag, einen schon länger im produktionsbefindlichen Motor etwas zu modernisieren, etwas zu steigern und für eine Großserie Fischereifahrzeuge Stralsund für die Volkswerft herzurichten. Das war das Programm Atlantik Supertrawler. Und unser Motor ZD7248, die Werft hat von diesen Schiffen 201 Schiff gebaut. 201 Schiffe. Und wir haben 201 Motoren geliefert. Das ist eine beispiellose Schiffsserie und Motorenserie, die damit ausgelöst war. Das Problem war aber nur, als ich wieder da war und meine ganzen früheren Vorreiter weg, ging das los mit der Serie und was passierte? Wir plumpsten in ein Qualitätsproblem, das sich gewaschen hatte. Die damaligen hatten gesagt, na ja, diese Weiterentwicklung machen wir so. 5 Baugruppen überarbeiten wir und dann hat sich das. Wir haben in laufender Serie fast jede Baugruppe anfassen müssen, ohne dass die Serie stecken blieb. Und das war natürlich dann, ich kriegte dann den Auftrag, praktisch die neu zusammengefasste Truppe insgesamt, die ganze Motorenentwicklung zu übernehmen. Und damit stand ich diesem Problem direkt gegenüber. Es war also mein Ehrgeiz, diese Sache durchzuziehen, diese laufende Serie nicht zu unterbrechen und trotzdem alle Qualitätsprobleme in den Griff zu kriegen. Das ging nach vielen hin und her mit Moskauer Verhandlungen und. Und ich muss sagen, die Jahre 75, 76 waren schlimm. Sie haben fürchterlich gezerrt, aber sie haben auch viel Erkenntnis gewonnen, wie gut man mit Leuten arbeiten kann und wie gut man nicht mit einigen arbeiten kann. Und das war auch die Hochzeit dieser gesamten Geschichte, was die Staatssicherheit anging. 77 war im Wesentlichen alles überwunden. Die Probleme waren gelöst. Und ich war, heute würde man sagen, ich hatte sowas wie Burnout. Ich war wirklich fertig. Ich war leer. Es ging nicht mehr richtig. Ich hatte damals Beziehungen zum Prorektor hier an der Universität, zu Sitschlag damals. Und im Eigengespräch, ich weiß nicht mehr welcher Anlass, habe ich nur gesagt, ach weißt du, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Ich bin so leer gebrannt, ich möchte mal was anderes machen. Aber ihr habt ja nichts Vernünftiges, bei euch kann man ja auch nicht einsteigen. Es dauerte nicht lange, klingelte das Telefonsekretariat des Rektors. Professor Brauer bittet mich doch mal ins Rektorat zu kommen. Ich hin. Da sagt Brauer, ich habe gehört, ich habe was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Wir suchen einen Direktor für Forschung, das heißt, der soll also alle Forschungsthemen, alle Mittel, wir würden heute sagen, einer Controlling unterziehen und gleichzeitig einen Lehrauftrag übernehmen. Oh, denke ich, das ist nicht verkehrt. Und der sollte hier nebenan sitzen. Ja, das können wir machen, sage ich, also das würde mir schon passen. Nun kam man ja früher aus einem Betrieb, gerade in dieser Position als Hauptabteilungsleiter, nicht einfach weg. Man konnte ja nicht einfach gehen. Man wurde entweder rausgeschmissen oder man trug einem raus oder man wurde weggelobt. Aber einer kommt und sagt, er will nicht mehr, er will weg. Das war was Neues. Sowas gab es überhaupt noch nicht. Und sowas habe ich mir geleistet. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr, ich möchte weg. Großer Aufstand, naja, mit hin und her und kreuz und quer kriegte ich dann die Auflassung, dass ich gehen durfte. Und dann kam der große Reinfall. Inzwischen musste die Universität diese Frage mit dem MFS abklären. Und im Laufe so einer Untersuchung ist jede Kaderveränderung war auf Eis gelegt. Jede. Ich hätte auf dem Stuhl bleiben können, aber keine Veränderung. Weil dann wieder andere IMs und so weiter. Ja, bis hin zum Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen war alles klar, bis ich einen kleinen Zettel bekam. Nach Abstimmung mit besonderen Organen sehen wir uns leider gezwungen. Und ich durfte mit hängenden Ohren im Betrieb wieder erscheinen und sagen, es war alles Spaß. Jetzt drehten die den Hahn um. Da habe ich gesagt, nee, wer so weg will, da ließ mir der Betriebsdirektor durch einen anderen erklären, durch seinen Kaderdirektor, weißt du was, du bist für uns überqualifiziert. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Du bist für uns überqualifiziert, wir haben für dich keine Verwendung. Das war ein Rauschmiss erster Klasse, wenn man überqualifiziert, für einen Betrieb. Als promovierter Ingenieur ist man überqualifiziert. Das heißt, die haben das natürlich ausgenutzt und wollten nicht mehr. Ich habe gesagt, na ja gut, wenn nicht. Ich habe ja mehrere Bekannte. Hier gibt's noch das Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft. Haha, da kenne ich auch hin zum Kunst und da und da und da. Und Sie werden es nicht glauben, ich kriegte überall dieselbe Antwort. Das war natürlich durchgestellt. Ich war ein sozialistischer Arbeitsloser. Ich wusste, man gestand mir zu bis Jahresende. Ich wusste nicht weiter. Bis dann plötzlich unsere Kaderchefin, also die eigentliche Personalleiterin, sagt, geh mal zum Institut für Schiffbau. Das ist dieser Laden da am Brink gewesen, Feldstraße. Institut für Schiffbau, eine Einrichtung des Schiffbaus für erzeugnisvorbereitende Fragen. Ich denke, was ist eigentlich da? Die wollen dich nicht, die wollen dich nicht. Und siehe da, beim Institut gibt das. Naja, jedenfalls bin ich dann dort eingestiegen, habe erst so eine komische Arbeit gemacht. Aber das hat sich dann erledigt und plötzlich ging das wieder weiter. 1979 wurden dann die Kombinate gegründet, da war ich dann ein Jahr dort. Da wurde das Institut sozusagen der Direktionsbereich Erzeugnisentwicklung des Schiffbaus insgesamt. Und dann ging das wieder weiter, dann ging das auf. Inzwischen war ja der Generaldirektor Walk eingezogen. Mit Dieter Walk hatte ich einen wirklich guten Kontakt und beste Verbindungen aufgebaut und wir verstanden uns auch gut. Und ich habe dort sehr gerne und viel und gut gearbeitet, muss ich sagen. Ich wurde für alle Fragen des Motorenbaus aus der Sicht Schiffbau zuständig. Und das ließ nun inzwischen, war die OPK, die operative Personenkontrolle, nach ein paar Jahren abgeschlossen, das ließ diesen selben IM nicht ruhen. Er schrieb einen zweiten Bericht. Nach Gesprächen mit habe ich erfahren, dass er bringt den gesamten Motorenbau der DDR durcheinander. Er desorganisiert den DDR-Motorenbau. Das kann er nicht zulassen. Bombs machte die MFS wieder, dieselbe Runde Maßnahmeplan. Diesmal machten sie aber einen operativen Vorgang. Das ist eine Stufe höher und die Vorstufe eines Strafverfahrens. Der Vorwurf lautete, falsche Entscheidungen, das heißt Entscheidungen zu Ungunsten der DDR, Vertrauensmissbrauch und politische Unzuverlässigkeit. Vertrauensmissbrauch war ein Paragraph im Strafgesetzbuch der DDR. Das war ein Gummiparagraph, ungefähr folgenden Inhalts. Wer aufgrund seiner Position das in ihn gesetzte Vertrauen dadurch missbraucht, dass er Entscheidungen zu Ungunsten der DDR fällt, wird mit und so weiter. Wem kann ich nicht nachweisen, dass du mal falsche Entscheidungen getroffen hast? Das ist doch ein Unding. Und an diesem Gummiparagraphen konnte man natürlich alles Mögliche aufziehen. Naja, dann dauerte das nochmal 3 Jahre. Stellte sich wieder raus, dass nichts dran war. Es war wieder Tau auf allen Zweigen. Und dann ging das nachher doch nochmal wieder los. Wie gesagt, das waren nachher sehr schöne Arbeiten. Unter anderem sollten wir ein Projekt machen für die Reederei, ein kleines, modernes Kühlschiff, das heißt die Schiffbauer, wir sollten die Antriebsanlage machen. Keiner wusste genau, wie die Anforderungen an ein ganz modernes Kühlschiff sind. Ich habe immer die Reedereileute gefragt, haben die gesagt, nun hör endlich auf zu fragen, steig auf eins auf und fahr mit. Oh, habe ich gesagt, das hast du nicht umsonst gesagt. Inzwischen hatte ich meinen Pass wieder, die Aktion war zu Ende, und so fuhr ich 1989 mit der Gerhard Hauptmann von Rostock über Nord-Ostsee-Kanal, britischen Kanal, Atlantik, Karibik, Panama-Kanal, Pazifik nach Ecuador, fuhr in die Anden, nach Cuenca, hab mir das alles schön angeguckt, habe Bananen geladen und unterwegs und studiert, wie man die Betriebsabläufe macht. Das war eine schöne Sache. Außerdem bin ich zur Garantieaufhebung eines neuen Motors nach Hamburg gewesen, weil der Reeder das unbedingt bei Blum und Voss machen lassen wollte. Also das ging nachher auch wieder. Es hat dann nichts gemacht. So, nun kam langsam die Sache auf 89 zu. Es war also zu erkennen, es geht langsam den Berg runter. Vor allen Dingen, was unser Institut anging. Das war ja eine eigenartige Einrichtung. Das Ganze wurde finanziert auf Umlagen der Betriebe. Das heißt, die mussten im Monat so und so viel blechen, damit diese Institution bestand. Das war kein eigener Betrieb. Das wollten sie nicht mehr. Und damit hieß es, liebe Freunde bei uns, sucht euch mal Arbeit, dann habt ihr welche. Das hat ja auch nicht mehr lange bestanden. Wir haben dann viele Versuche gemacht, uns aus dieser Schlinge zu befreien. Ich wollte erst ein Ingenieurbüro aufmachen, hatten meine Kollegen, ich hatte nachher wieder eine Abteilung, gesagt, mach ein Ingenieurbüro auf. Aber ich hatte keinen Tisch, keinen Stuhl, keinen Raum. Es war Raumnot zur Wendezeit in Rostock. In Betrieben saß man immer noch zum Teil in Baracken und arbeitete. Ich hatte nichts, kein Telefon, kein Geld, nichts. Bisschen Mut, aber der verließ uns dann doch und das war dann nichts. Dann hatten wir Kontakte mit Westfirmen, die mehr oder weniger gut anliefen, dann doch nichts wurden. Also der eine wurde selbst im eigenen Hause kaputt gemacht, weil der dann forderte, dass wir uns da ein bisschen sehr engagieren. Das wollte man nicht zulassen. Man meinte immer noch, den Sozialismus in den Kapitalismus reinretten zu können. Und dann habe ich einfach auf eine Annonce in der Fachzeitschrift, wo eine Ausschreibung einer Professur an der Fachhochschule Koblenz war, geantwortet und habe gesagt, naja, Chance 5%. Aber wie das Leben so spielt, meine Familie hat mich ausgelacht, ich habe mitgelacht. Plötzlich kriege ich einen Anruf. Dann kriegte ich ein Schreiben, ich soll zum Probevortrag kommen. Und als der Probevortrag 4 Wochen vorbei war, kriegte ich einen Anruf, jetzt ist der Vertrag unterschriftsfähig da. Wenn ich also nun ankomme, dann soll ich unterschreiben. Und somit war ich ab 1.9.1990 vor der Vereinigung Landesbediensteter in Rheinland-Pfalz und habe dann meine 10 Jahre dort gemacht, habe Kolbenmaschinen-Energietechnik in der Lehre vertreten, habe schöne Diplomarbeiten in der Praxis gemacht, habe Laborarbeiten gemacht. Also alles mit sehr viel schönen Spaß. Wir haben dort schön gelebt und gewohnt. Meine Frau ist dann mitgekommen, wie es dann nicht anders zu erwarten war. Sie ist Lehrerin vom Beruf gewesen, hatte noch Arbeit, hat dann aber ihre Arbeit aufgegeben und ist mitgekommen. Ja, und nach 40 Jahren Berufstätigkeit bin ich dann in den offiziellen Ruhestand getreten und wir haben beschlossen, nachdem wir 30 Jahre auf einem Fleck in Rostock in der Südstadt gelebt haben, sind wir dann innerhalb von 10 Jahren 3-mal umgezogen. Aber wir haben dann beschlossen, nochmal alles zusammenzupacken und wieder nach Rostock zu gehen. Und seitdem bin ich wieder hier und schreibe einiges auf, was aus meinem Leben vielleicht dem einen oder anderen interessiert. Und manches ist über das Buch schon ein bisschen publik geworden, anderes noch nicht. Ja, meine Damen und Herren, das ist also ein Bericht eines Zeitzeugen über einige Jahre. Ich hoffe, dass ich damit Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Wenn Sie noch irgendwelche Bemerkungen haben, dann fragen Sie ruhig. Ich bin vom Gehör etwas behindert. Deshalb bitte ich Herrn Krüger vielleicht ein bisschen dann die Fragen zu vermitteln. Ich bin gern bereit, auf Ihre Fragen noch zu antworten. Dankeschön.
Vielen Dank, das war sehr aufregend und lässt bestimmt noch Fragen offen. Ich eröffne damit die Aussprache. Bitte Michael irgendwie mal zuerst. Ja, bitte Sie sind dran.
Sie erwähnten zu Beginn Ihres
Also wie gesagt, das Ganze geht immer zunächst mal auf einen Bericht zurück, den irgendein informeller, inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit seiner Behörde einreicht. Sein tschechistisches Gewissen lässt es nicht zu, dass der Spichalla in dieser Weise weitermacht. Er muss jetzt aufgeklärt werden, es muss klar werden, was mit dem Mann los ist. Er macht also einen Bericht, entlastet, sage ich mal, positiv in seinem Sinne sein Gewissen, indem er sagt, dieser Mensch handelt unmöglich im Sinne des Sozialismus, geht mal ran und so untersucht das. Dieser Bericht, den er dann handschriftlich einreicht, kaum einer konnte ja Maschine schreiben oder hatte sowas. Das Schöne ist ja, an der Handschrift konnte man immer nachher in den Akten sehen, wer das ist. Denn wenn Sie 10 Jahre mit Leuten an einem Tisch sitzen, erkennen Sie ja die Handschriften, nicht wahr? Also der reicht einen Bericht ein, wo er seine Bemerkungen niederlegt und seine Bedenken äußert. Wenn das in das Profil der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit fällt, dass sowas wichtig ist und untersucht werden muss, dann macht der nächste Bearbeiter daraus einen umfangreichen Maßnahmeplan und schlägt vor, diesen Herrn XY dort im Rahmen eines Vorganges sowieso aufzuklären. Und dieser Maßnahmeplan durchläuft verschiedene Stufen und wird letztlich von irgendeinem, weiß ich, Oberst oder was, die hatten ja alle militärische Ränge, bestätigt. Und wenn der Maßnahmenplan bestätigt ist, kriegt nun wieder der eigentliche Führungsoffizier für die EMs aus dem Maßnahmenplan Aufgaben, gezielt die und die und die Sache aufzuklären. So. Und das eine war eine OPK, das heißt eine operative Personenkontrolle, die sollte nur das gesamte Umfeld aufklären. Und dann so wollte man festhalten, ob man mehr draus macht oder nicht. Die OPK hat zwar 5 Jahre gedauert, die wurde sogar bis in die Bundesrepublik getragen, weil meine Frau über ihren Bruder, der nach dem Westen vor 61 abgehauen war, nun Verwandte im Westen hatte, ich habe selber keine, da wurde also auch noch so rum recherchiert. Also die OPK hat zu nichts geführt, bis zu dem Beschluss, wir archivieren das und legen das weg. Die zweite Geschichte, der Spichalla bringt den ganzen Motorenbau der DDR durcheinander, hat bei denen die Glocken noch lauter schrillen lassen. Wir hatten doch schon mal eine OPK, dann haben wir wohl nicht richtig aufgepasst und nun machen wir gleich einen operativen Vorgang draus. Und wenn der zu einem Ergebnis im Sinne der MFS-Nomenklatur, operativer Vorgang, jawohl, da ist was im Sinne, falsche Entscheidungen im Sinne politischer Unzuverlässigkeit. Ach so, dazu kamen noch unklare Kontakte zu MAN, also all solche Sachen. Wenn sich da etwas bewahrheitet hätte, dann hätte das Ministerium für Staatssicherheit daraus beim Staatsanwalt ein Strafverfahren beantragt. Aber auch das hat sich nicht bestätigt. Es wurde archiviert. Ich habe hier mal mitgebracht aus dem MFS-Akten, einige Beispiele, ich habe es vorhin gesehen, das ist nicht sehr deutlich. Hier ist nochmal die Struktur, das lasse ich mal weg. Das war mein Erfassungsbogen für die operative Personenkontrolle. Das ist glaube ich schon der erste Maßnahmeplan. Nee, das ist der Entstehungsbericht. Das ist der Maßnahmeplan, auch alles handschriftlich. Sehen Sie hier Maßnahmenplan, Abteilung 18, das war Wirtschaft, OPK sowieso. So. Das ist der Abschlussbericht, dass die OPK beendet ist. Und hier ist der handschriftliche Bericht des IMs, Information, die zum zweiten Vorgang führt. Die Qualität ist natürlich schlecht, weil das alles schon zweimal voneinander abkopiert wurde. Und Sie sehen hier Übersichtsbogen für die operative Personenkontrolle, da wird dann auch angezogen, wird verfolgt im Sinne § 165 Strafgesetzbuch. Eröffnungsbericht zu diesem operativen Vorgang, dann wieder Abverfügung der Archivierung. Also, wie gesagt, hätte sich einer dieser Punkte, die Sie sich selber sozusagen ins Visier genommen hätten, hätte der auch nur den Anflug erweckt, jawohl, so ist das, dann wäre das Ding nicht nach unten gekippt, sondern wäre weitergegangen. Und dann hätte ich mich irgendwo vor einem Gericht wiedergefunden.
Vielen Dank. Weitere Fragen? Bitte. Den Namen habe ich vergessen. Paulina Sablowski, ja.
Inwieweit war jetzt in dieser schwierigen Zeit auch von ihr sozusagen von ihren beruflichen Problemen betroffen? Also gerade zum Beispiel der Beruf ihrer Frau als Lehrerin?
War die Familie betroffen?
Die Familie von den MFS-Geschichten. Die Familie war insofern betroffen, dass sie in die ganze Aufklärung mit einbezogen wurde. Es wurde auch das Wohnumfeld aufgeklärt. Unsere Nachbarn haben uns dann berichtet, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis im Haus, dass dort die und die Leute aufgetreten sind und gefragt haben und Auskunft haben wollten. Das heißt, die Kinder, ich habe drei Kinder, die nachher langsam ins Erwachsenenalter kamen, die wurden davon nicht weiter betroffen, aber meine Frau als Lehrerin in der Schule, die war voll mit einbezogen und insgesamt wurde aufgeklärt, was die familiären, ob es familiäre Verbindungen gibt, die in diesem Sinne zu werten sind. Darum sagte ich ja, bis zum Westen ging die Aufklärung über den Schwager, das heißt den Bruder meiner Frau und deren Verwandtschaft wieder und dessen Fraus Verwandtschaft wurde aufgeklärt und da wurden also dolle Kreise gezogen, bloß um rauszukriegen, ob es irgendwo eine Verbindung gibt, dass ich mit irgendwelchen Leuten bei der MAN oder sonst im Westen mit irgendeinem Zentrum der Diversionszentrale irgendwie in Kontakt stehe. Und als ich das dann alles nach jahrelangen Ermittlungen als nicht vorhanden erwiesen hatte, wurde dann verfügt, wir schließen das und stecken alles ins Archiv. Ja. Das Schlimme, was mich ärgert dabei, dass jemand mal fragt, sag mal, wie ist das eigentlich mit dir? Das hätte ich noch nie mal den Leuten übel genommen. Aber als Mitglied der SED habe ich wenigstens erwartet, dass die zu mir gekommen wären und die sagen, pass auf, wir setzen uns mal eine Stunde in die Ecke und jetzt musst du uns mal erzählen, was los ist. Und dann von Mann zu Mann sich in die Augen schauen. Aber so tun, als wenn nichts ist und mach mal und arbeite kräftig und hinter dir sind 30, 40, 50 Leute, die jeden Fußtapfen aufmalen und jedes Wort, jeden Zettel aus dem Papierkorb glauben. Man hat also nach abends meine Papierkörbe durchgeguckt. Man ist in mein Büro eingebrochen, hat die Schränke durchwühlt. Es ist sagenhaft. Das nehme ich denen natürlich besonders übel. Und die tun natürlich heute alle so, als wenn da fast nichts war. Von 50 IMs haben sich zwei gemeldet. Ich habe denen das natürlich alles mitgeteilt. Ich habe die alle enttarnen lassen. Ich habe dann den Zusammenhang zwischen Decknamen und Klarnamen gehabt, habe jedem einen Abschnitt zugeschickt, dann einen typischen Bericht aus meiner Akte, die seine Handschrift unwiderlegbar beinhaltet. Und habe gesagt, lieber Freund, habe ich nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, du Scheißkerl, ich habe gesagt, hiermit siehst du, was ich weiß. Und zur Vervollständigung deiner Akten gebe ich dir mal bekannt, welchen Decknamen, Klarnamen, Zusammenhang du hattest. Die wussten also alle Bescheid. Daraufhin haben sich zwei gemeldet, schriftlich. Der eine schrieb nur, er entschuldigt sich. Und der eine schrieb mir Riesenbriefe, wie schlimm das Leben war und wie schlecht es ihm ging. Und er sah darin einen Ausweg aus seiner Misere und. Also ich konnte es nachher nicht mehr lesen. Aber keiner kam mal in Ruhe und sagte, komm, hör doch wenigstens mal zu und dann können wir immer noch auseinandergehen. Nein, sie gucken weg. Ich treffe ja hin und wieder noch welche. Die können den Kopf gar nicht so weit wegdrehen. So sieht das aus.
Die Zeit ist fast abgelaufen. Haben wir noch eine Frage? Steffen Eggebrecht.
Ich habe eine kurze Frage zur dritten Hochschulreform. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie einen gewissen Beitrag daran hatten. Ich würde sehen, was das für ein Beitrag war und wie sich die Fakultät dadurch verändert hat.
Ja, nun müssen Sie wieder helfen. Ja.
Die dritte Hochschulreform, Ihre Beteiligung an der dritten Hochschulreform.
Ja, die war ganz klein. Also, ich habe abgegeben im Dezember 67 und bin aus der Fakultät am 31. März 68 ausgeschieden. Und da ging ja die Hochschulreform erst richtig los. Ich hatte die gute Aufgabe, verschiedene Studienpläne zu entwerfen, also zu gestalten, weil man das Studium nach neuen Gesichtspunkten gegenüber früher neu ordnen wollte. Nun musste ich sozusagen neue Stundenpläne machen. Da war von Sektionsdirektoren und Wissenschaftsbereichen und alles noch nicht die Rede. Es waren die ersten Vorstufen. Ich weiß gar nicht, wann das richtig losging. Ich kam nachher, wie gesagt, aus dem Betrieb heraus, hat mich das dann nicht mehr allzu sehr berührt, dass die Fakultäten zu Sektionen wurden. Das nahm ich so am Rande mit. Aber wie gesagt, so ein paar Studienpläne, Entwürfe, die habe ich so ein bisschen zusammengestellt. Aber da war nichts weiter dabei.
Danke. Ich bitte Michael.
Wie erlebten Sie die Wiedervereinigung?
Wie erlebten Sie die Wiedervereinigung, Hilde Michael?
Die Wiedervereinigung, ja. Also für mich war eigentlich schon Ende 89 klar, dass das unmittelbar auf die Vereinigung zuläuft. Das war völlig klar. Sonst hätte ich auch nie die Verbindungen aufgenommen zu Firmen, um selber, ich wollte hier in Rostock sozusagen eine Filiale irgendeiner Firma aufmachen. Das war mir klar, denn ohne Vereinigung wäre das sowieso nicht geworden. Dass das dann nicht geklappt hat, war die andere Seite. Ja, und mein Weggehen und meine Verbindung zur Fachhochschule Koblenz ging ja auch schon drauf hinaus. Denn ich wollte ja nicht weggehen, sozusagen, jetzt ist erstmal so ein Interregnum und dann nachher geht die Grenze wieder zu. Ich wollte ja nun nicht unbedingt Bundesbürger werden und hinter mir ist die Tür zu, ich kann nicht wieder weg. Die Familie war ja hier, zumindest die Kinder. Ja, wie habe ich das... Das war also, ich war voll überzeugt und das lief ja auch, wenn man politisch die Sache ein bisschen verfolgte. Mir war das völlig unklar, wie die sogenannten Bürgerrechtler immer nur forderten, wir wollen eine verbesserte DDR. Da habe ich gesagt, die müssen doch nicht ganz klar sein. Die DDR war ein Produkt der Sowjetunion. Die DDR stand und fiel mit der Sowjetunion. Das war, wenn ich 70-80% meiner gesamten Wirtschaftskraft in diese Richtung schieben muss, dann bin ich doch von denen abhängig in allen Richtungen. Ist doch völlig, ich kann das immer nur aus dem Sichtpunkt des Schiffbaus machen. Schauen Sie mal, wir hatten 5 Seewerften. Ein Land mit 100.000 Quadratkilometern und 16 Millionen Einwohnern und einer Küste leistet sich nicht 5 Hochseewerften aus eigenem Antrieb für den Eigenbedarf und für einen gewissen Export. Aber wenn die große Sowjetunion in der steht, da haben 5 Hochseewerften überhaupt nicht ausgereicht. Wir haben etwa 45 Schiffe im Jahr gebaut, alles über allem, und die wollten 50 haben. Und 40 haben sie gekriegt. So müssen sich die Relation vorstellen. In dieser Phase kann ich nicht sagen, die DDR steht auf eigenen Füßen. Das geht gar nicht mehr. Denn nach dem Krieg, nach den Zerstörungen, nach den Reparationen, wurde die DDR in allen Bereichen so aufgebaut, wie die Sowjetunion sie brauchte. Und das ganze Gerede vom planmäßig proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft, das ging hier rein und da wieder raus. Das war doch Quatsch. Ein ähnlicher Staat, wie die DDR, Werften sagte ich schon, hat einen riesen Umfang von Schienenfahrzeugbau. Warum hatten wir so viel Kombinate Schienenfahrzeugbau? Im Bautzen, in Görlitz, in Ammendorf, in Dessau, auch weiß in Halle und wo auch immer. So viel Eisenbahnwagen konnte kein Land gebrauchen. Die Sowjetunion, der reichte das aber nicht. Werkzeugmaschinen, wir hatten 5 Kombinate Werkzeugmaschinen und jedes Kombinat hatte 10 bis 12 Betriebe. So viel Fräs- und Drehbänke konnte man überhaupt nicht verbrauchen, wenn es nicht in die SU gegangen wäre. Und wie kann ein Staat mit dieser Struktur, die völlig an dieses System angepasst ist, eigenständig sein? Wer kann denn diese Schiffe und diese Werkzeugmaschinen auf dem westlichen Markt überhaupt gebrauchen? Das ging doch gar nicht. Und dazu kam noch, welche Qualität, ich meine jetzt nicht die Qualität, dass die Leute gefuscht haben, sondern das, was die Sowjets wollten. Was die Sowjets wollten, konnte der Schiffbau der DDR noch nicht mal der eigenen Reederei verkaufen. Die Reederei, wenn die ein Schiff nehmen sollte, die wollte ein Schiff haben, kriegt sie nicht. War nicht möglich. Jetzt nahmen die Sowjets aus irgendeinem Grunde mal eins nicht. Da hieß es, dann nehmt ihr das schnell. Das Schiff nehmen wir nicht. Das baut ihr um. Wir mussten für die Reederei ein ganz völlig neues Projekt machen. Das, was die Sowjets fuhren, fuhr in selbst die DDR nicht. Die Volkswerftstraße, sagte ich Ihnen, hat 201 Fischereifahrzeuge vom Supertrawler gebaut. Davon kriegte das Fischkombinat, glaube ich, 5. Das war ein völlig neues Projekt. Die haben gesagt, das Schiff nehmen wir nicht. Und der Westen schon gar nicht. Natürlich haben wir Schiffe im Westen verkauft, aber zu einer Qualität, die der Westen wollte. Da haben die Sowjets nur gestaunt. Sowas wollten die gar nicht. Wir haben einen Motor in Lizenz 15 Jahre lang gebaut. Uns war das schon selber peinlich. Und wie gesagt, also so langsam ist die Karre auch moralisch hin. Es gibt Neueres. Nichts haben die Sowjets gesagt. Meine Genossen kennen den Motor, sie wissen damit umzugehen, den wollen wir haben. So, wenn der Kunde ist König, also kriegt er das. Los, wenn, Sie können doch diesen Motor aber nicht im Westen verkaufen. Die lachen sich in den Ast, wenn sie damit kommen. Sie sagen, was? Vor 15 Jahren hätte ich dir den abgenommen, aber doch heute nicht mehr. Das sind alles so Strukturfragen gewesen, die einfach in dieser DDR-Struktur drin waren. Und die, mit der konnte man nicht einfach in den Westen gehen. Der neue Generaldirektor, als das in der Wendezeit aus der Kombinatschiffbau die DMS AG wurde und aus den VEBs diese GmbHs wurden. Und der Generaldirektor, den kenne ich persönlich, der war bei mir Student, Begemann, der hat mal im Suff quer über den Saal, da machen wir so eine Feier. Der hat mir immer eine 4 gegeben. Hab ich gesagt, dann hast du auch nicht gewusst. So, nicht? Also das ist natürlich auch peinlich. Aber der war nachher Generaldirektor Schiffbau. Und der hieß in der Wende, wir bleiben zusammen. Wir bilden die DMS und dieses Riesenschlachtschiff mit 56.000 Beschäftigten und über 30 Betrieben lässt die Bundesrepublik, kann sie gar nicht untergehen lassen. Wusste gut. Der hat sich so verrechnet. Die haben gesagt, das Ding, das nehmen. Damit schwimmen hin, wo du, aber nicht bei uns. Wir bauen uns doch nicht diese Riesenkonkurrenz mit der Struktur, die du hast, auf. Nein. So, und 90 musste erst die Segel streichen. Und dann kamen nachher die anderen und dann zerfiel ja diese DMS laufend, dann teils zu Bremer Vulkan, Querner nachher und Stralsund und AP Möller und das zerfiel ja noch. Ein Teil ging ganz raus. Also, ich will sagen, die DDR war nicht überlebensfähig und sie nur ein bisschen zu polieren und sie ein bisschen durch die Bürgerrechtler ein bisschen aufzumotzen, das war doch Hirngespinst in Potenz. Aber das sehen die ja heute noch nicht ein. Sie wollten das ja heute noch. Es gab, und da muss ich Honecker recht geben, Kapitalismus und Sozialismus in seinem Sinne sind unvereinbar. Davon bin ich auch überzeugt. Und wenn das eine nicht funktioniert, dann bleibt nur das andere übrig. Aber dann konsequent. Nicht? Dann konsequent. Dass natürlich dabei böse Sachen passiert sind, ist eine andere Frage. Aber, nein, also so ging das nicht und die Vereinigung, sie musste konsequent so kommen, wie sie kam. Und die eigentliche Vereinigung, den 3. Oktober 1990, habe ich am Deutschen Eck in Koblenz in einer riesigen Menschenmenge, da sollte ein Feuerwerk sein, und ich kriegte den ganzen Abend ein einziges Bier. Das werde ich nicht vergessen. Ich gehörte nämlich nicht zu den Klicken, die da immer so eine Ketten aufgebaut haben, zu den Bierwagen und immer durchreichten. Ich konnte bloß immer hinterher gucken und mühsam erwischte ich mal ein Glas Bier und dann durfte ich wieder nach Hause gehen. Das war meine Einheitsfeier ab 3. Oktober.
Ja. Vielleicht lassen wir es bei dem Glas Bier. Es war aber eine sehr deutliche Stellungnahme eines Technikers, eines Naturwissenschaftlers zu politischen Fragen. Und dieses als Schlusswort. Wir haben häufig die Frage gestellt, gibt es beim Verhältnis von Marxismus, Leninismus und den Wissenschaftszweigen Abteilung Sozial- und Geisteswissenschaften und Abteilung Naturwissenschaften Unterschiede? Wir haben diese Unterschiede bisher wohl immer bestätigt, aber ich denke, es ist heute deutlich geworden, auch die Naturwissenschaften gingen nicht ohne Marxismus, Leninismus und die Institution, die dieses philosophische System in Politik und Realität umsetzte. Damit ist die Sitzung geschlossen. Mit herzlichem Dank an den Referenten, mit allen, die dabei waren, als, denke ich, interessierte und bereicherte Zuhörer. Vielen Dank. Prima. Wirklich gut. Sehr gut.